Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Guten Morgen. Und auch wenn Sie hoffentlich putzmunter sind, dreht es sich bei uns in dieser Stunde um den Schlaf. Wir wiederholen heute ein Gespräch mit dem Schlafforscher und Mediziner Dr. Dieter Kunz. Er leitet die Klinik für Schlaf- und Chronomedizin im St. Hedwigs Krankenhaus in Berlin. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie er denn selber morgens aus dem Bett gekommen ist. Und unsere Sendung war nämlich sein erster Termin. Hat er sich also den Wecker stellen müssen?
Das ist ein sehr früher Termin. Ich habe keinen Wecker, ich schlafe aus. Und für heute habe ich mir keinen Wecker gestellt, habe aber dann zwischendurch gedacht, es könnte gefährlich werden. Hat aber noch geklappt.
Wir haben also Glück gehabt.
Sie haben Glück gehabt.
Das sind ja so zwei Typen, die man so kennt. Die Lerchen, die früh auf Touren kommen, und die Eulen, die ein bisschen später ihren Tag so richtig beginnen und dafür dann länger durchhalten. Was sind eigentlich wir Normalos, die genauso ungern morgens vor 8 anfangen, wie sie nun regelmäßig 22 Uhr pünktlich gähnend ins Bett gehen? Gibt es für uns auch einen Vogel?
Nein, für sie gibt es keine, also wir kennen zumindest keinen, sondern sie funktionieren einfach den ganzen Tag, funktionieren sie gleich. Sie wachen auf und haben eine Leistungsfähigkeit, und die ändert sich dann auch die nächsten 12 Stunden relativ wenig. Dann nach 12 Stunden brechen sie dann irgendwann auseinander, aber sie können 12 Stunden gleich funktionieren. Und das ist bei Frühtypen und Spättypen sehr anders. Spättypen fangen morgens, auch wenn sie ausgeschlafen sind, zum Beispiel ich jetzt, so bei 70-80% ihrer Leistungsfähigkeit fangen die überhaupt erst an, und in 4-5 Stunden sind die dann auf Normalmaß. Und abends, da bin ich eigentlich gut. Also was hätte aus mir werden können, wenn meine Schulen zum Beispiel abends um 6 Uhr losgegangen wären?
Wir haben Ihnen Kaffee bereitgestellt, aber ich glaube nicht so
Vielen
wichtig,
Dank.
Dass wir ihn brauchen. Was der Körper im Schlaf leistet, was Dieter Kunz Menschen rät, die aus dem Takt gekommen sind, und ob Napoleon tatsächlich mehr vom Leben hatte, alles Themen in der kommenden Stunde. Dass im Körper viel passiert, wenn wir schlummern und nichts davon mitkriegen, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Der Schlaf- und Chronomediziner Dr. Dieter Kunz, im vergangenen Jahr hier unser Gast, spricht da gar von Schwerstarbeit, die ein gesunder Körper nachts leistet, und erzählte, was da in uns für uns nachts arbeitet.
Ja, der gesamte Körper. Früher haben wir gedacht, nur das Gehirn bräuchte den Schlaf. Heute ist klar, dass alle da mitmachen müssen, um aufzuräumen, was tagsüber durcheinander gekommen ist, und den Körper so vorzubereiten, dass er tagsüber den äußeren Gefahren des Lebens auch trotzdem kann.
Trotzdem bleibt das ja ein geheimnisvoller Zustand. So Riesenviecher wie Giraffe und Elefant, die schlafen gerade mal 4 Stunden, und ein kleines Tier wie eine Fledermaus bringt es auf 16. Menschen pendeln sich so bei 6 bis 9 ein, jeder auf seine Weise. Weiß man eigentlich bis ins Letzte, warum wir eigentlich schlafen?
Das ist jetzt wirklich eine fiese Frage.
Danke.
Weil diese Frage, warum wir schlafen, stellt sich die Schlafforschung seit mindestens 50, 60 Jahren. Wir haben keine vernünftige Antwort. Wir haben ja nicht mal eine Definition von Schlaf. Wir wissen nicht einmal, was das eigentlich ist. Ein Nicht-Wachsein reicht nicht, fehlendes Bewusstsein. Was bitte schön ist Bewusstsein? Und nicht reagieren auf äußere Reize stimmt auch nicht. Fragen Sie mal eine Mutter, die ein Kleinkind 6 Zimmer weiter bei geschlossenen Türen hat. Die reagiert aber sofort auf Nein, wir wissen nicht, was Schlaf ist. Wir wissen viel von den Funktionen. Das heißt, wir wissen mittlerweile eine ganze Menge von dem, was da nachts passiert und wie wichtig das ist.
Also diese Aufräumarbeiten für Körper und Seele, die der Schlaf leisten kann, wie auch immer, auch auf geheimnisvolle Art.
Sie können es wahrscheinlich einfach erst einmal so sagen, tagsüber, wir sind halt ein tagaktives Wesen, was auf dem Erdball groß geworden ist, und dann müssen wir was zu fressen finden, wir müssen aufpassen, dass wir nicht gefressen werden, wir müssen uns fortpflanzen, das heißt, wir sind nach außen gerichtet. Und da können wir nicht ständig innen aufräumen, sondern das müssen wir nachts machen. Nachts muss das alles aufgeräumt werden, das heißt, die Verdauung wird koordiniert, das Immunsystem gestärkt, sie lernen Fahrradfahren und Klavierspielen in erster Linie in der Nacht, und sie müssen auch all das, was sie erlebt haben, müssen sie verarbeiten.
Nun gibt es ja Kurz- und Langschläfer. Also offensichtlich dauert es unterschiedlich lange, diese Aufräumarbeiten in Körpern. Von Napoleon sagte man, er sei mit 4 Stunden ausgekommen. Kürzlich sagte mir der alte Musikdirigent Ton Koopmann, 5 Stunden reichen mir völlig, habe ich mehr vom Leben. Haben Kurzschläfer tatsächlich mehr bewusste Lebenszeit?
Also es gibt Kurzschläfer und Längsschläfer. Bei Napoleon, den hat man ja nicht 24 Stunden begleitet. Die Bilder, die ich von ihm kenne, da sitzt er in so einem großen Sattel. Ich glaube, der hat geschummelt. Ja, der hat da in seinem Sattel geschlafen und hat so getan, als ob er die Schlacht beguckt hat. Aber wir wissen, dass es Menschen gibt, die mit 4-5 Stunden bestens auskommen. Das wissen sie aber, wenn sie 20 sind. Wenn das Gehirn ausgereift ist, dann wissen sie, wofür sie gebaut sind. Und das ändert sich dann ab dem 20. Lebensjahr relativ wenig über die nächste Zeit. Umgekehrt, Menschen, die brauchen 9-10 Stunden. Und wenn sie denen eine Stunde abschneiden, dann haben die einen Schlafentzug. Und dann ist nachts nicht das stattgefunden, was stattfinden sollte. Und die sind dann tagsüber weniger leistungsfähig.
Also Menschen, die gesunde Kurzschläfer sind, haben tatsächlich mehr Lebenszeit für sich zur Verfügung. Wenn sie nicht schummeln wie Napoleon, wo man auf den Bildern sieht,
dass er doch müde war. Ich kenne wirklich reichlich Menschen, die super erfolgreich gewesen sind, die mit 80 kommen und sagen, hören Sie mal, Kunst, das kann auch nicht gesund sein. Wo ich aber einfach nur sagen kann, die haben Glück gehabt.
Ich habe mich ja manchmal gefragt, wenn man so bei Koalitionsverhandlungen, Jamaika auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise, in der Finanzkrise, da wachsweiße Politiker vor wachsweißen Journalisten was herausstammeln sah, ob manches auf der Welt nicht besser wäre, wenn solche Leute einfach mal eine Nacht vernünftig ausgeschlafen und gefrühstückt hätten. Was denken Sie, wenn Sie solche Bilder sehen?
Besser gut, aber ob es menschlicher wird, weiß ich nicht. Es hat ja schon auch was mit Menschen zu tun. Und ich finde das gar nicht so verkehrt, dass auch an dieser Stelle menschliche Züge mit einbezogen werden. Und da sind die Menschen halt unterschiedlich.
Aber wenn man gerade in wichtigen, in krisenhaften Situationen nie ausgeschlafen ist.
Das sollte man nicht sein.
Früher gingen ja die Leute, sagt man zumindest, mit den Hühnern ins Bett und standen mit der Sonne wieder auf. Das hat sich verändert durch die industrielle Gesellschaft, durch das Licht, was wir haben den ganzen Tag. Haben es eigentlich ganze Gesellschaften verlernt, zur Ruhe zu kommen?
Ganz sicher. Wir drehen zu hoch. Und das große moderne Wort Burnout, von dem die Psychiatrie noch gar nicht weiß, wie es eigentlich definieren soll, aber jeder von uns weiß, worum es da geht, ist sicherlich kein Hype, sondern es ist ein Phänomen. Die Frage ist nur, ob wir zu viel von den Mitarbeitern verlangen oder ob es nicht umgekehrt ist, dass die Menschen zu wenig schlafen, zu häufig vom Wecker geweckt werden, qualitativ schlecht schlafen und deshalb am Tag nicht ihre Leistungsfähigkeit bringen. Und wer eben halt nur mit 70% seiner Kraft fahren kann, aber 100% bringen muss, der muss höher drehen. Und dann ist vegetative Stimulation, Arousal, Erschöpftheit ist ein natürliches Phänomen am Ende des Tages. Also guter Schlaf würde sicherlich dem Burnout kräftig entgegenwirken.
Und Sie sagten, ob man Kurz- oder Langschläfer ist, weiß man mit 20. Wie ist das mit den berühmten Eulen und den Lerchen? Wenn es das Leben von einem verlangt, die Arbeit, kann man sich eigentlich umprogrammieren? Kann man das umlernen oder klappt das nicht?
Nein, Sie können nicht umlernen, Sie können sich aber ja verschieben. Wenn Sie nach New York fliegen, können Sie auch dahin getaktet werden. Das heißt, Sie können sich so ein bisschen hin und her schieben, aber Sie können aus einer Lerche keine Eule und umgekehrt machen. Nein, derjenige, der ein Spättyp ist, wenn der getaktet ist, wacht morgens denn dann auf, ausgeschlafen, fängt mit Niedrigen an und kann abends einfach besser arbeiten. Das heißt, in der Champions League abends sollten sie am besten nur Spättypen einsetzen, Frühtypen, die verstolpern die Bälle und hauen daneben.
Und wenn sich eine echte Eule in eine echte Lerche verliebt, wahrscheinlich zu Mittag, dann müssen sie irgendwie Lösungen finden, damit sie das zusammen gut hinkriegen.
Das kommt drauf an. Wenn die alle Zeit miteinander verbringen, aktiv verbringen wollen, dann ist das schlecht. Aber viele Menschen finden es ja ganz schön, dass sie auch eine kleine Zeit haben, wo sie für sich sind. Und dann sind gerade solche Gegensätze ja doch sehr ideal und ergänzend.
Man ist nicht den ganzen Tag beieinander. Wenn Menschen völlig aus dem Schlaf- und Wachrhythmus gekommen sind, dann suchen sie Hilfe bei unserem Gast, bei dem Schlaf- und Chronomediziner Dieter Kunz. Herr Kunz, apropos Rhythmus, wer gibt den eigentlich vor? Wo sitzt der Taktgeber vom Leben?
Na, es gibt im Nervensystem den Nucleus suprachiasmaticus, das sind mal gerade 10.000 Neuronchen. Klitzeklein im Verhältnis zu den Milliarden Neuronen, die da rechts und links drumherum sind. Und das ist die innere Uhr, die überragende Zellformation. Und wenn diese Zellen miteinander koordiniert sind, geben sie ein starkes 24-Stunden-Signal an den Rest des Körpers und sind dazu, das ist wie ein Dirigent und takten damit alle anderen Rhythmen, die im Körper sind. Keine Zelle des menschlichen Körpers hat nicht einen eigenen 24-Stunden-Rhythmus, wenn sie isolieren und in die Petrischale packen. Und die wollen alle koordiniert werden, damit jeder zum richtigen Zeitpunkt das tut, was er tun sollte, damit der Körper über 24 Stunden wunderbar funktioniert.
Also wir haben eine innere Uhr in unserem Gehirn und gleichzeitig natürlich auch ist das Licht, die Jahreszeiten ein wichtiger Faktor, denn davon ist man ja auch beeinflusst.
Genau, also man wusste das lange bei Tieren und bei Pflanzen, dass sie von Licht und Dunkel abhängig sind. Beim Menschen ist man auf die komische Idee gekommen, dass da was ganz Besonderes sei. Ja, der könnte sich das selber sagen, soziale Zeitgeber, wann wir was essen, wann wir laufen. Das wären die Zeitgeber für die innere Uhr. Und das ist auch der Grund, warum vor 30 Jahren dieses Gebiet in der Medizin abgestürzt ist, denn das war falsch. Der Mensch lebt halt auch die letzten 4 Millionen Jahre auf diesem Planeten und die wichtigsten Zeitgeber mit Zehnerpotenzabständen auch bei Menschen sind Licht am Tag und Dunkelheit in der Nacht. Beides brauchen wir.
Wie ist das bei Blinden?
Ja, die letzten 30 Jahren waren das die Forschungsobjekte der Chronobiologen, weil die nicht getaktet wurden und dann freilaufen. Das heißt, wenn der Einzelne nicht exakt auf 24 Stunden getaktet ist, sondern auf 25, ist er innerhalb von 24 Tagen einmal um den Erdball gewandert mit seinem Schlaf-Wach-Rhythmus und das war meistens nicht gesund.
Haben blinde Menschen denn verstärkt Schlafprobleme, weil sie ja diesen Außenreiz, den das Licht uns gibt und der uns dann so richtig wach macht, egal ob man nun Eule oder Lerche ist, man hat ja das Tageslicht, diesen Außenreiz haben sie ja nicht.
Lange Zeit komischerweise wirklich nicht beachtet. 80% aller Blinden haben behandlungsbedürftige Schlafstörungen, davon mehr als 3/4 diesen freilaufenden Rhythmus. Und wenn Sie den takten, durch zum Beispiel das Signal Dunkelheit, was Melatonin ist, das können Sie in der Pille nehmen, dann gehen bei denen zum Beispiel Störungen weg, wie Diabetes, wie Bluthochdruck, Fettleibigkeit, da gehen Depressionen weg. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was Sie damit erreichen können, wenn Sie auch Blinde, die diese Taktung nicht haben, wenn Sie die wieder zurückholen in unsere Welt.
Sie haben ein Schlaflabor. Sie leiten auch unter anderem dieses Schlaflabor. Wenn Menschen zu Ihnen kommen und Hilfe suchen, was passiert da genau?
Ich rede erst einmal mit Ihnen. Das heißt, ich versuche herauszufinden, was denn alles für Störungen vorliegen und gucke erst einmal alle möglichen Ausschlussdiagnosen. Ja, wenn jemand eine Schilddrüsenerkrankung hat, natürlich hat er Schlafstörungen, aber da sollte ich nicht die Schlafstörung behandeln, sondern sollte erstmal die Schilddrüse behandelt werden. Wenn jemand Wechseljahre hat, natürlich, wenn die Hormone durcheinander kommen. Wenn jemand eine klare Depression hat, das heißt, erst einmal die ganzen Ausschlussdiagnosen versuche ich zu begucken. Und wenn ich da nichts rausfinde, dann gucke ich, ob ich eine schlafbezogene Störung direkt identifizieren kann. Und wir kennen mittlerweile über 100. Und das kriege ich im Gespräch auch noch mal so bei einem Drittel raus. Das große Problem der Schlafmedizin ist ja, dass die Patienten einem nichts erzählen können. Sie schlafen ja.
Oder auch nicht. Ich meine, viele sagen ja, ich schlafe die ganze Nacht nicht. Und wenn sie dann bei ihm im Schlaflabor eine Nacht verbracht haben, gibt es oft überraschende Ergebnisse, sie schlafen.
Wir haben häufig überraschende Ergebnisse, aber nicht, dass sie sagen, sie können nicht schlafen und schlafen dann. Das haben wir sehr, sehr, sehr selten. Mhm. Die meisten schlafen wirklich denn dann schlecht, aber sie wissen nicht, warum sie schlecht schlafen. Ein- und Durchschlafstörungen sind Symptome, so wie Schmerz ein Symptom sind, aber dahinter stecken halt eine Vielzahl von Erkrankungen und die finden wir dann häufig im Schlaflabor. Und nicht selten sagt der Patient dann nachher zu mir, Herr Kunz, sind Sie ganz sicher, dass mir meine Nacht zeigen, die Sie mir da vorlegen? Das soll doch wohl ein Spaß sein.
Mhm. Aber auch ein gesunder Mensch wacht im Schlaf ja viel öfter auf, als ich zumindest dachte.
Also, ja, aber das ist etwas Normales. Es geht damit los, dass Sie sich im Schnitt 20 Mal um die eigene Achse drehen. Das ist klug, sonst hätten Sie nachher Dekubitalgeschwüre, wenn Sie 8 Stunden lang auf der gleichen Stelle des Körpers liegen würden, dann wären Sie da wund gelegen. Das sollten Sie nicht machen. Dafür sollten Sie eigentlich nicht aufwachen, sondern das sollten Sie im Schlaf machen. Aber wir wachen sicher am Ende von jedem REM-Schlaf aus und das ist so alle 90 Minuten und dann entscheidet das Gehirn, ob es nochmal 90 Minuten schlafen will, ja oder nein. Und die meisten von uns realisieren nicht, dass sie da wach sind, aber einige doch.
REM-Schlaf, das sind die wilden Momente, da produzieren wir oder das Gehirn in uns die Träume. Warum ist das eigentlich so, dass sich die einen an ihre Träume erinnern können und die anderen nicht?
Das liegt daran, ob das Gehirn wirklich komplett im REM-Schlaf ist, dann erinnern Sie Ihre Träume nicht. Jeder von uns träumt jede Nacht wild 2 Stunden. Jeder von uns ist heute Nacht vom CIA verfolgt worden oder verprügelt worden. Aber wenn das Gehirn in Teilen im REM-Schlaf ist und in Teilen wach ist, das heißt qualitativ nicht ganz 100% gut ausgeprägt ist, dann erinnern wir unsere Träume oder realisieren unsere Träume. Stattfinden tun sie.
Ist das eigentlich gesund? Also ich meine, man kann das ja üben, sich an seine Träume zu erinnern. Und es gibt genug Menschen, die sagen, ich erinnere mich nie. Es gibt Menschen, die sagen, ich erinnere mich oft. Ist das eigentlich gesund, sich zu erinnern?
Es ist erstens egal. Es wäre wahrscheinlich besser, Sie würden sich nicht daran erinnern. Aber die wahrscheinlich, oder wir können es heute nicht quantifizieren, ob das bisschen, dass Sie sich dann erinnern, sprich nicht 100% qualitativ gut ausgeprägt, ob das wirklich eine funktionelle Bedeutung am Ende hat. Ich würde vermuten, nein.
Es gibt ja diesen berühmten Spruch, schlaf mal drüber. Und der hat ja seine Berechtigung. Oft kommt ja am nächsten Tag der richtige Gedanke, die präzisere Einschätzung einer Situation oder auch, was man am Vorabend verzweifelt zu lernen versucht hat, ist am nächsten Tag ein bisschen besser abrufbar, als ob der Schlaf so ein Zwischenstadium ist, in dem sich was setzt. Was können wir eigentlich im Schlaf tatsächlich lernen?
Was wir sicher lernen, sind zum Beispiel motorische Abläufe. Klavierspielen, Fußballspielen, ja, die Übersteiger von dem Messi, die überlegt er sich nicht jedes Mal aufs Neue, sondern es sind motorische Abläufe, die er drin hat. Und die hat er mal geübt, aber danach musste er auch gut REM schlafen. Und zwar in der ersten Nacht danach musste er gut REM schlafen. Wenn dieser REM-Schlaf qualitativ nicht gut ausgeprägt wäre, hätte Messi seine Übersteiger nicht gelernt. Und auch die Berliner Philharmoniker sollten nach jeder Übung sollten sie gut REM schlafen, keinen Rotwein trinken.
Das heißt, wenn Messi nicht schläft, dann trifft er nicht?
Wenn Messi schlecht schläft, und das ist auch bekannt, ja, der ist mal, als er 17 war, ist er nicht besser geworden. Und dann hat Pep Guardiola hat das mal beguckt und hat festgestellt, dass er nachts immer argentinischen Fußball geguckt hat. Ja, und dann hat er mit ihm ausgemacht, hör mal, das geht nicht, ja, das machst du jetzt nicht mehr live, sondern du schläfst gemütlich und wir bereiten dir das auf, dass du morgens dann auch den argentinischen Fußball gucken kannst. Was aus Messi geworden ist, wissen wir.
Und was haben Sie im Schlaf gelernt?
Heute Nacht, ja, das wäre schön, dass ich Parkinson abschaffen will.
Zu Gast der Psychiater mit Schwerpunkt Schlaf und Chronomedizin Dieter Kunz. Und ein bisschen hört man es, sie stammen aus dem Ruhrpott, aus Wattenscheid. Große Familie, 5 Kinder. Da findet man wahrscheinlich nicht so leicht seine Ruhe, oder?
Oh, ist der Schlaf gestört gewesen. Wir waren schon sehr vielseitig, ja. Wir waren eine fröhliche Familie. 7 Personen und alle irgendwie anders.
Wie war das Leben in einer Großfamilie, wo alle irgendwie anders sind?
Bunt. Ja, wir hatten direkt nebenan hatten wir ein Wäldchen, da konnten wir stromern, auf Bäume klettern. Ja, es hatte viel mit Abenteuer zu tun, aber unsere Schulen waren auch relativ weit weg für damals. Meine Schwestern, die mussten 10 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Ich konnte mit der S-Bahn fahren. Es war eine fröhliche Jugend, ja.
Sie sollen mit Herbert Grönemeyer im Chor gesungen haben.
Ja, aber das weiß er nicht. Er ist mit meinem Bruder in eine Klasse gegangen und ich war der Kleine, 5 Jahre jünger, glaube ich. Und Herbert, das weiß ich noch, der hat eine grandiose Stimme. Die Leute behaupten ja, der könnte gar nicht singen. Doch, der hat einen Wahnsinnstenor, das hat mich damals schon umgehauen.
Aber und so guter richtig, Typ. So richtig Kirchenchor, ne?
Nee, nicht Kirchenchor. Also wir haben zwar die Matthäus-Passion im Schauspielhaus, das erinnere ich noch. Das war mein letztes, wo ich mitsingen durfte. Danach flog ich raus. Es ist mir nie genau gesagt worden, ob es mein Stimmbuch ist oder was es war, aber dann flog ich raus in der 12. Klasse.
Aber dann haben Sie es ja weit gebracht.
Als Tenor. Nicht auf der Gesangsebene.
Hat man denn damals schon gemerkt, dass aus Herbert Grönemeyer mal Herbert Grönemeyer wird?
Doch, Herbert war schon zu Schulzeiten, das war einfach ein guter Typ. Und wie mein Bruder schon damals immer erzählte, bevor er groß rauskam, ja, der war auch ein Ass in Mathe. Der war einfach cleverer als alle anderen. Und dann kam er unter Zadek, spielte er bei John, Paul, George, Ringo und Bird, war er der Bird. Und sang den dann da im Schauspielhaus. Wir haben uns alle totgelacht. Aber als er dann mit der Currywurst in der Zeche auftauchte, ja, das war halt ein Fest, grandios. Und das war, glaube ich, nicht nur Lokalpatriotismus. Das war wirklich toll, was er da machte.
Wie lange hat denn der Ruhrpöttler Dieter Kunz gebraucht, sich an Berlin zu gewöhnen?
Na, das dauerte keine 24 Stunden. Ich bin ja mehr per Zufall hingekommen. Ich wollte eigentlich nach New York und habe ich gedacht, na, mach erst ein Studium zu Ende. Und welche Stadt ist denn vielleicht am ähnlichsten? Und da bin ich auf Berlin gekommen. Ich kannte Berlin nicht. Ja? Und Berlin damals war ja ein Dorf. Das hat mit New York wirklich überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Aber ich kam 87, eine Woche vor dem legendären 1. Mai nach Berlin. Die Stadt flog mir um die Ohren. Ich war nichts außer begeistert. Und obwohl die beiden nichts miteinander zu tun hatten. Und dann viele Jahre später erinnere ich mich gut, als ich mal in einem Novembertag morgens um 10 oder 11 am Hackischen Markt aus einem Café kam und dachte, das Gefühl, was du jetzt gerade hast, das kennst du. Und ich fühle mich sehr glücklich. Ja, ich glaube, dass New York der Jetztzeit ist Berlin. Und dass ich ausgerechnet da sein darf, ich liebe diese Stadt, sie ist toll.
Hat die Tourismuswerbung bestimmt gleich mitgehört. Sie haben ja Ihr Lebensthema, die Schlafmedizin, ziemlich früh gefunden. Sie hatten noch nicht Ihren Facharzt als Psychiater. Da haben Sie schon eine Arbeitsgemeinschaft Schlafmedizin begründet. Was hat Sie so fasziniert an diesem Zustand, in dem man ja so wenig von sich weiß?
Also ich habe sehr früh, bevor ich angefangen habe, wusste ich, dass ich Spaß hatte, Menschen zu helfen. Deshalb bin ich zur Medizin gekommen. Ab im Studium bin ich schnell zum Nervensystem gekommen. Das war so klar. Da gab es eben mal Bahnen, da konnte man mit logischem Denken, kam man relativ weit vorwärts. Also wollte ich Neurologe werden und zur Weiterbildung bin ich dann in der Psychiatrie gelandet. Und ich wollte immer beides. Ich wollte Patienten helfen, direkt, also mit dem Patienten sprechen, ihn untersuchen und auf der anderen Seite aber auch Forschung machen. Und das ist in der modernen Medizin eigentlich nicht mehr möglich. Ja, Sie können nicht guter Forscher und guter Kliniker sein. Sie machen entweder das eine oder das andere. Aber die Schlafmedizin ist eben halt noch so ein Gebiet, was, ja, wie eine Blackbox ist. Ja. Wo immer Sie reingucken, hat noch nie jemand untersucht. So war es zumindest vor 20 Jahren. Das heißt, ich konnte klinische Forschung machen mit dem Patienten, am Patienten. Und diese Patienten machen alles mit. Ich kenne keine Patientengruppe, die so leidet wie chronisch unerholsamer Schlaf, die 10 Jahre lang morgens aufwachen und das Gefühl haben, dass ein LKW über sie drüber gefahren ist. Mit denen können sie alles machen. Und wir haben gute Methoden, in denen wir etwas beschreiben können, quantifizieren können und dann auch den Erfolg oder die Auswirkungen unserer Behandlung beschreiben können. Das ist sehr segensreich.
Und Sie haben Ihr Forschungssubjekt immer gleich bei sich in der Klinik im Bett.
Ja, was heißt im Bett? Im Bett bekomme ich sie nicht mit. Ja, ich bin ja klug. Ich weiß, dass man nachts nicht arbeiten sollte. Schichtarbeit macht krank. Da habe ich Studenten für, die noch jung und knackig sind und die das klaglos stehen. Wir arbeiten ausschließlich tagsüber. Das heißt, ich bekomme meine Patienten meistens nicht im Bett mit, sondern das gucke ich mir dann nachher auf dem Video an, was sie dann nachts machen.
Schlaf- und Chronomediziner, das sind zwei Worte, eine Sache?
Nein, Schlaf ist das eine, Chronomedizin sind die 24-Stunden-Rhythmen, aber es ist so, dass die Schlafmedizin das einzige Gebiet der Medizin ist, das die Konzepte 24-Stunden-Rhythmus auch wirklich integriert hat in ihre Erkrankungsbilder. Da werden sich einige noch erheblich umtun. Sie wissen, der derzeitige Medizin-Nobelpreis ist für Chronobiologie. Ja, ich wusste unser Glück gar nicht zu fassen. Das wird wie ein Tsunami über die Medizin hinwegschwappen. Auch die Niere und die Leber machen morgens, mittags, abends und nachts nicht das Gleiche.
Und das Glück, dass ein Chronobiologe mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, das dauert hoffentlich noch an. Dieter Kunz, unser Gast im Februar vergangenen Jahres, freute sich für den Kollegen auch deshalb, weil er hoffte, dass sich dadurch die Aufmerksamkeit für sein Fach, eben die Schlaf- und Chronomedizin, noch steigert. Und dass man unausgeschlafen, erschöpft und reizbar ist, weniger leistungsfähig wie gerädert, das weiß jeder, der sich mal ein paar Nächte schlaflos im Bett gewälzt hat. Das passiert ja schon mal. Es sind aber auch sehr ernsthafte Erkrankungen mit schlechtem Schlaf verknüpft.
Jede Erkrankung, die Sie sich nur vorstellen kann, tritt häufiger auf, ist klar nachgewiesen, sowohl bei Menschen, die gegen die innere Uhr leben, das heißt Schichtarbeit müssen, oder aber die qualitativ beeinträchtigen oder verkürzten Schlaf haben. Und es scheint einfach so zu sein, dass was immer die Sollbruchstelle des individuellen Körpers ist, geht dann irgendwann zu Bruch. Und wenn jemand ein genetisch erhöhtes Risiko zu Depressionen hat, dann kriegt er halt eine Depression. Und wenn einer ein genetisch erhöhtes Risiko hat, Brustkrebs zu bekommen, dann kriegt er halt einen Brustkrebs und so weiter und so fort.
Aber kann man das wirklich direkt miteinander in Beziehung setzen? Also dieser Bluthochdruck, dieser Diabetes ist wahrscheinlich ursächlich durch Schlafmangel mit verursacht. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, das nachzuweisen.
Nein. Und die Schlafforschung ist, wie ich behaupte, ja das letzte vergessene Fach der Medizin. Die Forschungsmittel, die da eingesetzt werden, gerade im klinischen Bereich, das ist aber witzig, wie wenig da passiert, gerade in Deutschland, wie wenig da passiert. Das war früher zumindest in Deutschland einmal anders. Man hat zum einen die epidemiologischen Studien, dass man Zusammenhänge, Assoziationen hat zwischen verkürztem und qualitativ beeinträchtigtem Schlaf und Erkrankungsbildern. Und das zweite ist, dass man doch mittlerweile eine ganze Reihe Arbeiten hat, die zeigen, wenn sie den Schlaf qualitativ verbessern, dass dann zum Beispiel andere Störungen weggehen. Und ein Ding ist zum Beispiel die Blinden, und da wissen wir sehr gut, dass bei denen, wenn sie den Schlaf ordentlich behandeln, plötzlich der Diabetes besser wird. Ja, die müssen die Insulin reduzieren, dass der Blutdruck besser wird. Und zwar in die eine wie in die andere Richtung. Also Menschen, die niedrigen Blutdruck haben, haben plötzlich einen normalen. Menschen mit hohem Blutdruck haben plötzlich einen normalen. Das scheint ein Regulativ zu sein. Sie funktionieren schlicht und ergreifend besser, wenn sie qualitativ gut und ausreichend schlafen.
So vergessen ist Ihr Fach ja nicht, Herr Kunz. Sie haben selbst gesagt, im vergangenen Jahr gab es zum ersten Mal Triumph, Triumph, einen Nobelpreis in Medizin für Chronomediziner, für Schlafmediziner. Die haben nun aber an der Fruchtfliege geforscht, Grundlagenforschung. Können wir denn, hilft die Fruchtfliegenforschung denn auch dem Menschen in absehbarer Zeit? Wie kann man da Rückschlüsse ziehen?
Was die gemacht haben, ist schon sensationell. Aber ich vermute einmal, dass die sich das nicht hätten träumen lassen und dass es ähnlich pfiffige Forschung von vielen anderen gibt. Das Besondere ist, dass es dieses Gremium erachtet, dass es diese überragende Bedeutung hat. Das heißt aber nicht, dass das schon rum ist. Und man weiß mittlerweile, dass diese 24-Stunden-Rhythmen, dass sie halt nicht nur beim Einzeller, bei der Fruchtfliege sind, sondern dass die hoch bis zum Menschen gehen und dass da teilweise die gleichen Proteine gebildet werden. Das heißt, das ist etwas, was in der Evolutionsgeschichte aller Lebewesen auf diesem Planeten so etwas von gleich ist wie in keinem anderen System. Das heißt, es scheint etwas sehr, sehr, sehr Basales zu sein, was zum Leben auf diesem Planeten notwendig ist.
Und dann fügt sich später einmal ein Mosaiksteinchen, ein Partikelchen zum anderen. Man kann
das sind Einzelforscher, die waren nicht in einer Gruppe, sondern die kannten sich halt und haben abends mal ein Bier getrunken und dann unterhält man sich erst über Musik, dann über Football und dann irgendwann über einen Job und dann haben die gesagt, was machst du da bei der Fruchtfliege? Das probiere ich bei mir jetzt auch mal aus. Und dann habe ich festgestellt, das funktioniert bei Menschen auch so. Und dann haben die gesagt, ja, wo denn bei Menschen? Und dann haben sie in die Leber reingepiekst, ja, und das funktionierte genauso. Und dann haben sie in die Niere reingepiekst, funktionierte das auch genauso. Es funktionierte überall, wo sie reingepiekst sind. Da waren diese 24-Stunden-Rhythmen und das egal bei welchem Tier. Da war die Fruchtfliege war nur das, was sie am besten kannten, aber man weiß mittlerweile, das funktioniert bei jedem Tier so, inklusive des Menschen. Überraschung.
So funktioniert Forschung. Sie vermuten ziemlich begründet einen Zusammenhang von tiefen Schlafstörungen und der Parkinson-Krankheit, also diese berüchtigte Schüttellähmung, unter der vor allem alte Menschen leiden. Erzählen Sie uns ein bisschen davon.
Wir haben lange Zeit haben wir gedacht, dass die neurodegenerativen Erkrankungen, wenn das Gehirn halt nicht mehr funktioniert, dass dann auch der Schlaf gestört ist. Und da gibt es mittlerweile doch sehr deutliche Hinweise, dass das vielleicht sogar andersrum ist, dass erst der Schlaf und die Rhythmen gestört sind und dann die Neurodegeneration kommt. Und das weiß man mittlerweile am exaktesten bei Parkinson. Da weiß man, dass die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung, das heißt das Ausagieren von Träumen, ich spreche im Schlaf, ich schlafe schlage um mich, ich springe aus dem Bett, dass das der Beginn von dieser Gruppe ist, zu der auch Parkinson gehört. Und das ist natürlich eine Sensation, weil man damit zu einem Zeitpunkt, wo das Gehirn eigentlich noch richtig intakt ist und gut funktioniert, weiß, das sind Patienten, die gefährdet sind, später Parkinson zu bekommen und damit die Hoffnung hat, wenn man die REM-Schlaf-Verhaltensstörung, wenn man die positiv beeinflusst, dass dann vielleicht Parkinson herausgezögert wird oder vielleicht sogar ganz ausfällt.
Also eine vorbeugende Beobachtung, die da aus der Schlafforschung kommt. Nun, da haben Sie ja schon mehrfach gesagt, naja, Schlafmedizin, das ist so ein Orchideenfach, wird nicht genügend unterstützt. Sind wir denn da wirklich so knapp bemessen im internationalen Vergleich in Deutschland?
Das ist sicher so. Sie finden die Schlafmedizin oder die schlafbezogenen Atemstörungen, die werden auch in Deutschland finanziert. Da gibt es 300 Schlaflabore, die das machen. Aber alles, was im Gehirn stattfindet, gibt es keine gesetzliche Grundlage für eine Finanzierung. Und da sind wir im internationalen Vergleich schlecht. Die Schweiz macht das anders, Frankreich macht das anders, USA macht das anders. Aber in Deutschland gibt es keine gesetzliche Grundlage dafür, was bedeutet, dass 20% der Patienten, die wir bei uns im Labor untersuchen, bekommen wir am Ende keine Finanzierung, keine Refinanzierung.
Sagt der Schlafforscher Dieter Kunz. Sie hören die Wiederholung eines Gesprächs mit ihm. Wir haben so viel gesprochen über das Geheimnis des Schlafs, über das Lebensthema von unserem Gast Dieter Kunz. Herr Kunz, was raubt Ihnen eigentlich den Schlaf?
Stress, Ärger am Abend, nicht gemütlich, fröhlich ins Bett gehen, sondern am Ende des Tages noch mal über ganz schwierige Dinge nachdenken. Das ist nicht klug.
Und dann wenden Sie alles an, was Sie Ihren Patienten sagen über Schlafhygiene?
Ach, das funktioniert auch nicht. Ja, irgendwie weg, die Gedanken wegdrücken, wenn sie drin sind, sind sie drin. Ja, sie müssen gucken, dass sie abends eben mal was Schönes machen, dass sie was Gemütliches machen, dass sie glücklich ins Bett gehen. Das ist wichtig. Ja, wenn Sie kurz vorm Einschlafen nochmal über die Finanzierung nachdenken und die missratenen Kinder, dürfen Sie sich nicht wundern, dass Sie danach nicht schlafen können.
Ist das nicht manchmal auch ein bisschen bleiern, sein Leben damit zu verbringen, Leuten zu helfen, die den Schlaf suchen?
Nein, das, was ich mache, ist etwas wirklich, wirklich Tolles. Und ich habe gerade letztens ein Wochenende verbracht und mit dieser REM-Schlaf-Verhaltensstörung 80 Krankengeschichten mir an einem Wochenende durchgeguckt. Ja, das waren ehrliche 20, 30 Stunden. Und habe dabei dann feststellen können, wie auch die Entwicklung der letzten 2, 3 Jahre da drin gewesen ist. Dass ich vor 2, 3 Jahren dem Patienten noch andere Dinge gesagt habe, als ich es letztes Jahr gesagt habe. Was ich ihnen vor 3 Monaten gesagt habe, noch etwas anderes ist, als das, was ich ihnen heute dazu sage. Das heißt, die Störungsbilder oder die Erkenntnisse, die da sind, entwickeln sich jeden Tag aufs Neue. Das ist nicht der gleiche Trott, den ich da habe, sondern es ist etwas sehr Beglückendes, sich ständig weiterzuentwickeln und auch neue Dinge herauszufinden.
Immer neue Partikel, immer neue Mosaiksteinchen und immer noch einen kleinen Schritt weiter in dieses unbekannte Land, Traum und Schlaf.
Dieter Kunz. Ja, und dann kommen Patienten rein und sagen, ich bin geheilt. Ja, und das bei Störungen, wo nirgendwo geschrieben steht, dass sie geheilt werden könnten. Das ist schon irre. Da sitzen sie selber daneben und denken, Mensch, hast irgendwas richtig gemacht.
Das Beste, was einem Arzt passieren kann. Fröhlicher Schluss des Gesprächs mit dem Schlafforscher und Arzt Dieter Kunz, das ich im Februar 2018 mit ihm führte.